Kapitel 7 Aus dem Leben großer Männer.
Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens.
Die biblische Geschichte bietet manches Beispiel für den Erfolg wahrer Erziehung. Sie weist viele vorbildliche Menschen auf, deren Charakter unter göttlicher Anleitung geformt wurde. Sie waren Männer, deren Leben ihren Mitmenschen zum Segen gereichte und die Gott ehrenvoll auf Erden vertraten. Josef und Daniel befinden sich darunter. Mose, Elisa und Paulus, die größten Staatsmänner, der weiseste Gesetzgeber, einer der gewissenhaftesten Reformatoren und abgesehen von dem, der redete wie nie ein Mensch, der berühmteste Lehrer, den diese Welt gekannt hat. Schon früh im Leben, gerade beim Übergang vom Jugend- zum Mannesalter, wurden Josef und Daniel aus ihren Heimen gerissen und als Gefangene in heidnische Länder gebracht. Besonders Josef war den Versuchungen ausgesetzt, die große Wechselfälle des Geschicks begleiteten. Daheim bei seinem Vater, das zärtlich gehegte Kind, im Hause Potiphars ein Sklave, dann der Vertraute und Gefährte, der durch Studium, Beobachtung und Umgang mit Menschen gebildete Verwalter, in Pharaos Kerker ein zu Unrecht verurteilter Staatsgefangener ohne Hoffnung auf Rechtfertigung, ohne Aussicht auf Entlassung, in einer schweren Notzeit dann zum Führer der Nation berufen. Wie konnte er bei allem seine Redlichkeit bewahren? Niemand kann gefahrlos auf stolzer Höhe stehen. Gleich dem Gewittersturm, der die Blume des Tales unversehrt lässt und den Baum auf dem Gipfel des Berges entwurzelt, überfallen den, der hohe Erfolgs- und Ehrenstellungen in der Welt einnimmt, heftige Versuchungen, die den Niedrigstehenden unberührt lassen. Aber Josef bestand die Probe der Widerwärtigkeiten ebenso wie die des Glückes. Er bewies im Palast der Pharaonen die gleiche Treue wie in der Gefängniszelle. In seiner Kindheit war Josef die Liebe zu Gott und die Ehrfurcht vor ihm eingeprägt worden. Oft hatte man ihm im Zelte seines Vaters unter dem syrischen Sternenhimmel von der nächtlichen Vision bei Bethel erzählt, von der Himmelsleiter, von den auf- und niedersteigenden Engeln und von dem, der sich von dem Throne aus der Höhe Jakob offenbarte. Man hatte ihm auch von der kämpferischen Begegnung am Jabbok berichtet, aus der Jakob durch den Verzicht auf bisher gehegte Sünden als Überwinder hervorgegangen war und dann den Titel eines Fürsten Gottes erhalten hatte. Das reine und einfache Leben des Hirtenknaben, der die Herden seines Vaters hütete, hatte bei Josef die Entwicklung seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten günstig beeinflusst. Die Begegnung mit Gott durch die Natur und durch das Studium der großen Wahrheiten, die als heiliges Vermächtnis vom Vater auf den Sohn übergingen, verlieh ihm Stärke des Geistes und Grundsatzfestigkeit. In der größten Krise seines Lebens, als er jene schreckliche Reise von der Stätte seiner Kindheit in Kanaan nach dem Diensthause machte, das seiner in Ägypten wartete, und den Hügeln, die die Zelte seiner Angehörigen verbargen, einen letzten Blick zuwarf, da erinnerte sich Josef an den Gott seines Vaters. Die Lehren der Kindheit fielen ihm wieder ein, und seine Seele durchbebte der Entschluss, sich als treu zu erweisen, ja, immer so zu handeln, wie es einem Untertan des himmlischen Königs geziemt. Josef teilte dann das bittere Los eines Sklaven und Fremdlings. Er sah und hörte alle Äußerungen des Lasters. erlebte alle Verlockungen eines heidnischen Götzendienstes, der sich mit allen Reizen der Kultur und des Reichtums und mit königlichem Pomp umgab. Dennoch blieb er standhaft. Er hatte gelernt, was Pflichttreue bedeutet. Durch Gewissenhaftigkeit in jeder Stellung, von der niedrigsten bis zur gehobensten, reiften alle seine Anlagen zu höchster Verwendungsfähigkeit. Zu der Zeit, als er an den Hof Pharaos gerufen wurde, war Ägypten die berühmteste aller Nationen. In Kultur, Kunst und Gelehrsamkeit war sie unübertroffen. Josef lenkte die Staatsgeschäfte in einer Zeit äußerster Schwierigkeit und Gefahr. Doch er tat dies auf eine Weise, die ihm das Vertrauen des Königs und des Volkes verschaffte. Pharao machte ihn
zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten unterwiese nach seiner Weise und seine Ältesten Weisheit lehre.
Höhere Eingebung hat uns das Lebensgeheimnis Josefs kundgetan. Als Jakob den Segen über seine Kinder aussprach, äußerte er in Worten von göttlicher Kraft und Schönheit Folgendes über seinen liebsten Sohn:
Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wie wohl ihn die Schützen erzürnen und wieder ihn kriegen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und die Arme seiner Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob. Von deines Vaters Gott ist dir geholfen, und von dem Allmächtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten liegt. Die Segen deines Vaters gehen stärker, denn die Segen meiner Voreltern, nach Wunsch der Hohen in der Welt, und sollen kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern.
Treue zu Gott, Glaube an den Unsichtbaren, hierin war Josefs Leben verankert. Hier lag das Geheimnis seiner Kraft. Und die Arme seiner Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob. Daniel und seine Gefährten zu Babylon waren in ihrer Jugend offenbar mehr vom Glück begünstigt als Josef in den ersten Jahren seines Aufenthalts in Ägypten. Doch sie wurden kaum weniger harten Charakterproben unterworfen. Aus der verhältnismäßig schlichten Umgebung ihrer jüdischen Heimat wurden diese jungen Leute aus königlichem Geschlecht in die prächtigste aller Städte, an den Hof des größten Monarchen versetzt. Man suchte sie aus, um sie zu besonderem Dienst beim König auszubilden. Schwer waren die Versuchungen, die sie an jenem lasterhaften und verschwenderischen Hofe umgaben. Die Tatsache, dass sie, die Anbeter Jahwes, Gefangene Babels waren, dass man die Gefäße aus dem Hause Gottes in den Tempel der babylonischen Götter gebracht hatte, dass sich der König von Israel selbst als Gefangener in den Händen der Babylonier befand, wurde protzig von den Siegern als Beweis dafür angeführt, dass ihre Religion und ihr Brauchtum dem Glauben und den Sitten der Hebräer überlegen seien. Unter solchen Umständen, durch eben die Demütigungen hindurch, die Israels Abweichungen von den Geboten heraufbeschworen hatte, bezeugte Gott Babylon seine Oberherrschaft, die Heiligkeit seiner Forderungen und die unausbleibliche Frucht des Gehorsams. Dieses Zeugnis gab er, wie es einzig und allein geschehen konnte, durch die Menschen, die immer noch an ihrer Treue zu ihm festhielten. Gleich zu Anfang ihrer Laufbahn kam es für Daniel und seine Gefährten zu einer entscheidenden Probe. die Anweisung, dass ihre Nahrung vom königlichen Tisch geliefert werden sollte, war ein Ausdruck der Gunst des Königs und seiner Besorgtheit um ihr Wohlergehen. Da jedoch ein Teil der Gerichte den Götzen dargebracht wurde, war die Speise von des Königs Tisch der Abgötterei geweiht. Durch die Entgegennahme der königlichen Gunst hätten diese jungen Leute den Anschein erweckt, als ob sie sich seiner Huldigung falscher Götter anschließen würden. Die Treue zu Jahwe verbot ihnen, an solcher Ehrenbezeugung teilzunehmen. Auch wagten sie es nicht, sich den entnervenden Folgen von Schwelgereien und Zerstreuungen für ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung auszusetzen. Daniel und seine Gefährten waren in den Grundsätzen des Wortes Gottes gewissenhaft unterrichtet worden. Sie hatten gelernt, das Irdische dem Göttlichen zu opfern und die höchsten Güter zu erstreben. Und sie ernteten auch den Lohn. Ihre ständig geübte Mäßigkeit und ihr Sinn für ihre Verantwortung als Beauftragte Gottes führten zu edelster Entfaltung der körperlichen, geistigen und seelischen Anlagen. Nach Abschluss ihrer Ausbildung, als sie mit weiteren Anwärtern geprüft wurden, ob sie einer Ehrenstellung im Königreich würdig wären,
ward unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleich wäre.
Am Hofe zu Babylon waren Vertreter aller Länder versammelt, Männer von auserlesenstem Talent, Leute, die sehr reich mit natürlichen Gaben ausgestattet waren und über die höchste Bildung verfügten, die diese Welt verleihen konnte. Doch unter ihnen allen fanden die hebräischen Gefangenen nicht ihresgleichen. An körperlicher Kraft und Schönheit, an Geistesschärfe und Gelehrsamkeit nahm es niemand mit ihnen auf.
Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger, denn alle Sternseher und Weisen in seinem ganzen Reich.
So gewannen ihm sein edles Auftreten und seine höfliche Ehrerbietung schon in jungen Jahren die Gunst und Gnade des heidnischen Beamten, unter dessen Obhut er sich befand. Dieselben Züge prägten auch sein ganzes Leben. Rasch rückte er in die Stellung des ersten Ministers im Königreich auf. Während der Regierungszeit aufeinanderfolgender Monarchen, während des Niedergangs der Nation und der Gründung eines Rivalenreiches, offenbarte er solch große Weisheit und staatsmännische Kunst, so viel Takt, Höflichkeit und echte Herzensgüte, die sich mit Grundsatztreue paarten, so dass sogar seine Feinde gestehen mussten,
dass man keine Schuld noch Übeltat an ihm finden mochte, denn er war treu.
Während Daniel sich mit unerschütterlichem Vertrauen an Gott klammerte, kam der Geist der Prophetie über ihn. Von Menschen wurde er ausgezeichnet, indem man ihm die Verantwortlichkeit des Hofes übertrug und ihn in die Staatsgeheimnisse einweihte. Gott aber ehrte ihn als seinen Gesandten und befähigte ihn, die Rätsel kommender Zeitalter zu deuten. Heidnische Monarchen sahen sich durch den Umgang mit dem Botschafter des Himmels gezwungen, den Gott Daniels anzuerkennen. So erklärte Nebukadnezar:
Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der da kann verborgene Dinge offenbaren.
Und Darius pries in seiner öffentlichen Botschaft an:
Alle Völker, Leute und Zungen auf der ganzen Erde den Gott Daniels.
Als den
lebendigen Gott, der ewig bleibt. Und sein Königreich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende.
Der
ein Erlöser und Nothelfer ist und Zeichen und Wunder tut im Himmel und auf Erden.
Durch ihre Weisheit und Gerechtigkeit, durch die Reinheit und den wohltätigen Einfluss ihres täglichen Lebens, durch ihr eifriges Bedachtsein auf das Wohl der Menschen, die ihrerseits ja Götzen anbeteten, bewiesen Josef und Daniel ihre Treue zu den Grundsätzen ihrer früheren Erziehung und zu Gott, dessen Vertreter sie waren. Sowohl in Ägypten als auch in Babylon ehrte eine ganze Nation diese Männer, das betreffende heidnische Volk und all die anderen Völkerschaften, mit denen es in Verbindung stand, erlebten an ihnen beispielhaft die Güte und Barmherzigkeit Gottes und auch die Liebe Christi. Welch ein Lebenswerk vollbrachten doch diese edlen Hebräer! Wie wenig ahnten sie von ihrer hohen Bestimmung, als sie ihrem Vaterhause Lebewohl sagten! Treu und standhaft unterstellten sie sich der göttlichen Führung, so daß Gott seine Absicht durch sie erfüllen konnte. Dieselben machtvollen Wahrheiten, die durch diese Männer enthüllt wurden, möchte Gott so gerne durch die Jugendlichen und Kinder unserer Tage offenbaren. Die Geschichte Josefs und Daniels ist ein Beispiel dafür, was er für jene tun will, die sich ihm übergeben und von ganzem Herzen seine Pläne auszuführen suchen. Was die Welt am nötigsten braucht, das sind Menschen. Menschen, die sich nicht kaufen noch verkaufen lassen. Menschen von innerster Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Menschen, die sich nicht fürchten, die Sünde bei ihrem rechten Namen zu nennen. Menschen, deren Gewissen so genau zur Pflicht steht, wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die für das Recht eintreten und ob auch der Himmel einstürzte. Aber ein solcher Charakter ist nicht das Ergebnis des Zufalls. Man verdankt ihn nicht einer besonderen Gunst oder Gabe der Vorsehung. Ein edler Charakter ist die Frucht der Selbstbeherrschung, der Unterwerfung unserer niederen Natur unter die höhere, die Übergabe des eigenen Ichs zum Dienst der Liebe an Gott und Menschen. Der Jugend muss die Wahrheit eingeprägt werden, dass ihre Gaben nicht ihr eigen sind. Kraft, Zeit und Verstand sind nur geliehene Schätze. Sie gehören Gott. Und jeder Jugendliche sollte entschlossen sein, sie zu höchsten Nutzen einzusetzen. Stellt er doch einen Zweig dar, von dem Gott Frucht erwartet, einen Haushalter, dessen Kapital Erträge abwerfen muss, ein Licht, das die dunkle Welt erleuchten soll. Jeder junge Mensch, jedes Kind hat zur Ehre Gottes und zur Hebung der Menschheit eine Aufgabe zu erfüllen. Der Prophet Elisa verbrachte seine Jugend in der Stille ländlichen Lebens, wo Gott und die Natur seine Lehrer waren und nützliche Arbeit ihn in zuchtvolle Bahnen lenkte. In einer Zeit fast allgemeinen Abfalls gehörte seine väterliche Familie zu der Zahl derer, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. Sie nannte ein Heim ihr eigen, wo Gott geehrt wurde und wo Pflichttreue selbstverständlich war. Als Sohn eines wohlhabenden Bauern hatte Elisa die Tätigkeit ergriffen, die am nächsten lag. Obgleich er Führerfähigkeiten besaß, wurde er dazu angehalten, alle vorkommenden Arbeiten zu verrichten. Um weise anleiten zu können, musste er Gehorsam lernen. Durch Treue im Kleinen bereitete er sich für gewichtige Verantwortungen vor. Elisa war demütigen und sanften Gemüts, aber er besaß auch Energie und Standhaftigkeit. Liebe zu Gott und Ehrfurcht vor ihm galten ihm viel, und durch die schlichte Erfüllung seiner täglichen Pflichten bildeten sich Zielstrebigkeit und Seelenadel bei ihm heraus. Dabei nahm er zu an göttlicher Gnade und Erkenntnis. Während er dem Vater bei seinem Tagewerk half, lernte er gleichzeitig mit Gott zusammenzuwirken. Der Ruf zum Propheten erreichte Elisa, während er mit den Knechten seines Vaters auf dem Felde pflügte. Als Elia, der unter der Leitung Gottes nach einem Nachfolger ausschaute, seinen Mantel über die Schultern des jungen Mannes warf, verspürte Elisa den Ruf und gehorchte.
Er folgte Elia nach und diente ihm.
Zunächst war es nichts Großes, was von Elisa erwartet wurde. Noch musste er sich belanglosen Alltagsmühen unterziehen. Es wird von ihm berichtet, dass er Wasser auf die Hände Elias, seines Meisters, goss. Als persönlicher Begleiter des Propheten erwies er sich weiterhin treu in kleinen Dingen, während er sich mit wachsender Zielstrebigkeit dem Auftrag hingab, der ihm von Gott geworden war. Gleich bei seiner Berufung war seine Entschlossenheit auf die Probe gestellt worden. Als er sich umwandte, um Elia zu folgen, hatte ihm der Prophet befohlen, nach Hause zurückzukehren. Er sollte die Kosten überschlagen und für sich selbst entscheiden, ob er den Ruf annahm oder zurückwies. Doch Elisa begriff die Bedeutung der Stunde. Um keines weltlichen Vorteils willen wollte er die Möglichkeit, ein Bote Gottes zu werden, drangeben oder auf das Vorrecht verzichten, mit des Herrn Diener Seite an Seite zu wirken. Als die Zeit verging und Elia auf die Entrückung vorbereitet wurde, wurde auch Elisa als Nachfolger ausgerüstet. Und wieder wurden sein Glaube und seine Entschlossenheit geprüft. Während er Elia bei dessen Prophetendiensten begleitete und wusste, dass der Wechsel bald eintreten werde, wurde er wiederholt von dem Mann Gottes aufgefordert, umzukehren. So sagte Elia:
Bleib doch hier, denn der Herr hat mich gen Bethel gesandt.
Aber Elisa hatte bei seiner früheren Arbeit am Pflug gelernt, weder zu versagen noch aufzugeben. Und nun, da er in einem anderen Sinne die Hand an den Pflug gelegt hatte, wollte er sich nicht von seinem Vorsatz abbringen lassen. So oft die Aufforderung an ihn erging, umzukehren, war seine Antwort:
So wahr der Herr lebt und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und gingen die beiden miteinander, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich auf beiden Seiten, dass die beiden trocken hindurchgingen. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geiste. Er sprach: Du hast ein hartes gebeten. Doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so wird's dir ja sein. Wo nicht, so wird es nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter! und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke und hob auf den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans und nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich auf beide Seiten, und Elisa ging hindurch. Und da ihn sahen der Propheten Kinder, die gegenüber zu Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Und gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde.
Fortan nahm Elisa die Stelle Elias ein, und er, der im Geringsten treu gewesen war, erwies sich auch im Großen treu. Elia, der Mann der Stärke, war Gottes Werkzeug bei der Beseitigung ungeheurer Übelstände gewesen. Die Abgötterei, die von Ahab und der heidnischen Isabel gefördert, das Volk verführt hatte, war ausgerottet worden. Baals Propheten hatte der Tod ereilt. Das ganze Volk Israel war tief aufgewühlt worden, und viele wandten sich wieder der Anbetung Gottes zu. Als Nachfolger Elias tat jemand Not, der Israel in sorgfältiger, geduldiger Unterweisung sicher leiten konnte. Elisas frühe, gottgelenkte Erziehung hatte ihn für dieses Werk vorbereitet. Wir alle können daraus lernen. Keiner kann wissen, was Gott mit ihm vorhat, wenn er ihn in seine Schule nimmt. Aber jeder mag sich sicher sein, das Treue im Kleinen den Beweis dafür liefert, dass man größeren Verantwortungen gewachsen ist. Jede Handlung im Leben offenbart den Charakter, und nur den, der sich in kleinen Pflichten als ein rechtschaffener und unsträflicher Arbeiter erweist, ehrt Gott, indem er ihn mit schwererem betraut. Jünger als Josef oder Daniel war Mose, als er der schützenden Obhut seines Elternhauses entzogen wurde. Doch schon hatten dieselben Mächte, die das Leben jener gestalteten, dem Seinen die Form gegeben. Nur 12 Jahre verbrachte er bei seinen hebräischen Angehörigen. Aber während dieser Zeit wurde der Grund zu seiner Größe gelegt, und zwar durch die Hand einer Person, von der das Ruhmesblatt nicht viel zu berichten weiß. Jochebed war Frau und Sklavin. Ein bescheidenes Los fiel ihr im Leben zu. Die Bürde wog schwer. Doch mit Ausnahme Marias von Nazareth hat die Welt durch keine Frau größeren Segen erfahren. Da sie wusste, dass sie ihr Kind bald aus ihrer Pflege in die Vormundschaft derer, die Gott nicht kannten, übergeben musste, bemühte sie sich umso mehr, seine Seele mit dem Himmel zu verbinden. Sie suchte Liebe und Treue zu Gott in sein Herz einzupflanzen, und dieses Werk wurde auch gewissenhaft zu Ende geführt. Kein späterer Einfluss konnte Mose dazu bewegen, den Wahrheitsgrundsätzen abzusagen, die seiner Mutter ein erzieherisches Anliegen waren und die sie selbst vorlebte. Aus dem bescheidenen Heim in Gosen kam der Sohn Jochebeds in den Palast des Pharaos zu der ägyptischen Prinzessin, die ihn als lieben und werten Sohn willkommen hieß. In den Schulen Ägyptens erhielt Mose die höchste Ausbildung für Frieden und Krieg. Er übte große persönliche Anziehungskraft aus, war edel in Aussehen und Gestalt, legte einen gebildeten Geist und fürstliches Gebaren an den Tag und zeichnete sich als militärischer Führer aus. er war der Stolz der Nation. Der König von Ägypten war auch zugleich Priester, und Mose wurde, obwohl er sich weigerte, an dem heidnischen Gottesdienst teilzunehmen, in alle Geheimnisse der ägyptischen Religion eingeweiht. Da Ägypten zu jener Zeit die mächtigste und höchst zivilisierteste aller Nationen war, hatte Mose als der zukünftige Herrscher die Anwartschaft auf die höchsten Würden, die diese Welt verleihen konnte. Aber er traf eine edlere Wahl. Um der Ehre bei Gott und der Befreiung seines geknechteten Volkes willen, gab Mose alle Ehren Ägyptens daran. Daraufhin übernahm Gott in einem besonderen Sinn seine Erziehung. Denn noch war Mose für sein Lebenswerk nicht vorbereitet. Noch musste er es lernen, sich ganz auf göttliche Kraft zu verlassen. Er hatte Gottes Absicht missverstanden und hoffte, Israel durch Waffengewalt zu befreien. Dafür setzte er alles ein, und es misslang ihm. Niederlage und Enttäuschung machten ihn zum Flüchtigen und verbannten auf fremder Erde. In der Wüste Midian verbrachte Mose 40 Jahre als Schafhirte. Er schien für immer von seinem Lebensauftrag abgeschnitten zu sein. Und erhielt doch die notwendige Erziehung, um ihn zu erfüllen. Die Weisheit zur Lenkung einer unwissenden und undisziplinierten Menge musste durch Selbstbeherrschung erworben werden. Indem er für die Schafe und die zarten Lämmer sorgte, sollte er sich die Erfahrung aneignen, die ihn zum treuen, langmütigen Hirten Israels machen konnte. Um in der Vollmacht Gottes zu handeln, musste er von diesem lernen. Die Einflüsse, die ihn in Ägypten umgeben hatten, die Zuneigung seiner Pflegemutter, seine eigene Stellung als Enkel des Königs, die Verschwendung und das Laster, das in tausenderlei Gestalt lockte, die überfeinerte, ausgeklügelte Lebensweise und das Geheimnisvolle einer falschen Religion hatten ihren Eindruck auf seinen Geist und Charakter hinterlassen. In der strengen Einfachheit der Wildnis verflüchtigte sich das alles. Inmitten der feierlich majestätischen Bergeinsamkeit war Mose mit Gott allein. Überall stieß er auf die Spuren des Schöpfers. Es schien Mose, als ob er sich in Gottes Gegenwart befinden würde und von seiner Macht überschattet sei. Hier schwand jegliche Selbstherrlichkeit. In der Gegenwart des Unendlichen erkannte er, wie schwach, wie unvermögend, wie kurzsichtig doch der Mensch ist. Hier erlangte Mose etwas, das ihn in all den Jahren seines mühevollen und sorgenbeladenen Lebens nie wieder verließ: das Bewusstsein der persönlichen Gegenwart des Allmächtigen. Er sah nicht nur über die Jahrhunderte hinweg dem im Fleisch geoffenbarten Christus entgegen, er erschaute ihn auch, wie er das Heer Israels auf all seinen Wanderungen begleitete, als man ihn selbst missverstand und missdeutete, als er Vorwürfen und Beleidigungen oder der Gefahr und dem Tod ausgesetzt war, konnte er das alles ertragen.
Als sehe er ihn, den er nicht sah.
Mose dachte nicht nur an Gott, er sah ihn auch. Beständig schwebte ihm das Bild des Höchsten vor der Seele. Unablässig blickte er zu ihm empor. Für Mose war der Glaube kein Mutmaßen. er war für ihn Wirklichkeit. Er glaubte, dass Gott sein Leben in besonderer Weise lenkte und bejahte sein Wirken in jedem Einzelfall. Er vertraute auf den Herrn, dass er ihm Kraft geben würde, allen Versuchungen zu widerstehen. Ihn verlangte danach, das ihm zugewiesene große Werk im höchsten Sinne zum Erfolg zu führen, und er setzte daher sein ganzes Vertrauen auf die göttliche Macht. Er fühlte, dass ihm Hilfe Not tat, betete darum, ergriff sie im Glauben und schritt in der Gewissheit, übertragende Kräfte zu verfügen, voran. Das war das Ergebnis seiner 40-jährigen Schulung in der Wüste. Die unendliche Weisheit erachtete weder die Zeit für zu lang, noch den Preis für zu hoch, um derartiges Erfahrungswissen mitzuteilen. Die Auswirkung dieser Erziehung und der dabei erteilten Lehren ist nicht nur unzertrennlich mit der Geschichte Israels verflochten, sondern auch mit allem, was seit jenen Tagen bis heute an Fortschritt unter der Menschheit zu verzeichnen ist. Die höchste Bezeugung der Größe Moses liegt in dem Urteil, das als Offenbarungswort über sein Leben gefällt wurde.
Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht.
Zum Glauben und der Erfahrung der galiläischen Jünger, die Jesus begleitet hatten, gesellten sich im Werk der Evangeliumsverkündigung der feurige Schwung und die Verstandeskraft eines Rabbis von Jerusalem. Als römischer Bürger war er in einer heidnischen Stadt geboren. Jude war er nicht nur durch Abstammung, sondern auch aufgrund lebenslanger Schulung, patriotischen Eifers und religiöser Einstellung. In Jerusalem hatte ihn der hervorragendste Rabbi erzogen und in allen Gesetzen und Überlieferungen der Väter unterwiesen. So teilte Saulus von Tarsus denn weitestgehend den Stolz und die Vorurteile seiner Nation. Schon als junger Mann wurde er ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Man hielt ihn für einen vielversprechenden Menschen, für einen eifrigen Verfechter des überkommenen Glaubens. In den theologischen Schulen Judäas war das Wort Gottes zugunsten menschlicher Spekulationen beiseite gesetzt worden. Die Auslegungen und Überlieferungen der Rabbiner hatte es seiner Kraft beraubt. Ehrgeiz, Herrschsucht, eifersüchtige Rechthaberei, Blindgläubigkeit und verächtlicher Stolz waren die Triebfedern und hervorstechenden Züge bei diesen Lehrern. Nicht nur den Angehörigen anderer Nationen, sondern auch der Masse ihres eigenen Volkes gegenüber taten sich die Rabbis etwas auf ihre Überlegenheit zugute. In ihrem wilden Hass gegen die römischen Unterdrücker waren sie fest entschlossen, die nationale Oberhoheit mit Waffengewalt wiederzuerlangen. Die Nachfolger Jesu, deren Friedensbotschaft ihren ehrgeizigen Machenschaften so entgegenstand, hassten und töteten sie. Bei dieser Verfolgung tat sich Paulus durch besondere Härte und Unerbittlichkeit hervor. In den Kriegsschulen Ägyptens war Mose das Gesetz der Gewalt gelehrt worden. Dieser Unterricht hatte einen solch starken Einfluss auf seinen Charakter ausgeübt, dass es 40 Jahre der Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott und der Natur bedurfte, um ihn dazu fähig zu machen, Israel durch das Gesetz der Liebe zu führen. Paulus nun hatte die gleiche Schule zu durchlaufen. vor den Toren von Damaskus bekam sein ganzes Leben durch die Erscheinung des Gekreuzigten eine andere Richtung. Aus dem Verfolger wurde ein Jünger, aus dem Lehrer ein Lernender. Die lichtlosen Tage, die er in der Abgeschlossenheit zu Damaskus verbrachten, kamen ihm vor in seinem Erleben wie Jahre. Er durchforschte die in seinem Gedächtnis aufgespeicherten Schriftabschnitte des Alten Testaments, und Christus war dabei sein Lehrer. Auch ihm wurde die Einsamkeit der Natur zu einer Schule. Er zog sich in die Wüste Arabiens zurück, um dort die Schrift zu erforschen und von Gott zu lernen. Er befreite sein Inneres von den Vorurteilen und Überlieferungen, die sein Leben gestaltet hatten, und Belehrung floss ihm vom Urquell der Wahrheit zu. Sein späteres Leben war einzig von dem Grundsatz der Selbstaufopferung und von der dienenden Liebe durchdrungen. Er sagte:
Denn die Liebe Christi dringt uns also.
Obwohl Paulus der größte irdische Lehrer war, bequemte er sich ebenso zum niedrigsten Dienst wie zum höchsten. Er erkannte, dass die körperliche Arbeit ebenso notwendig ist wie die geistige, und verdiente sich mit einem Handwerk seinen Unterhalt. Er ging seiner Zeltmacherarbeit nach und predigte dabei täglich das Evangelium in den großen Kulturzentren. So sagte er beim Abschied von den Ältesten zu Ephesus:
Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben.
Paulus besaß hohe Geistesgaben, aber sein Leben zeugte außerdem von einer noch selteneren Weisheit. Grundwahrheiten von tiefster Bedeutung, fundamentale Leitsätze, über die größten Geister seiner Zeit nichts wussten, durchziehen seine Lehren und durchwalten sein Leben. Er besaß jene höchste Weisheit, die Schärfe des Blicks und Einfühlungsvermögen verleiht, die die Verbindung von Mensch zu Mensch schafft, die dazu befähigt, das bessere Ich in den anderen zu wecken und sie für ein höheres Leben zu begeistern. Man lausche nur seinen Worten vor den heidnischen Bewohnern Lystras, wie er auf den in der Natur geoffenbarten Gott, auf die Quelle alles Guten hinwies,
die uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt hat mit Speise und Freude.
Man sehe ihn im Kerker zu Philippi, wo sein Loblied die Mitternachtsstille durchbrach, obwohl ihn körperlicher Schmerz peinigte. Nachdem das Erdbeben die Tore des Gefängnisses gesprengt hatte, vernahm man aufs Neue seine Stimme, wie sie den heidnischen Kerkermeister mit freundlichen Worten ermutigte:
Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier.
Und jedermann blieb an seinem Platze, zurückgehalten durch die Gegenwart eines Mitgefangenen. Und der Kerkermeister, vom Wirklichkeitsgehalt des Glaubens überzeugt, der Paulus aufrecht erhielt, fragte nach dem Weg des Heils und trat mit seinem ganzen Hause zur verfolgten Schar der Jünger Christi über. Man vergegenwärtige sich Paulus in Athen vor der Ratsversammlung auf dem Aeropark, wie er der Wissenschaft mit Wissenschaft, der Logik mit Logik, der Philosophie mit Philosophie entgegentrat. Man beachte, wie er mit aus göttlicher Liebe geborenem Takt auf Jahwe als den unbekannten Gott hinwies, den seine Hörer unwissentlich angebetet hatten. In Worten, die einem Poeten entnommen sind, schilderte er ihn als einen Vater, dessen Kinder sie waren. man höre ihn, wie er im Zeitalter des Kastengeistes, da die Menschenrechte völlig unbeachtet blieben, die große Wahrheit von der brüderlichen Verbundenheit aller Menschen aufzeigte. Erklärte er doch, dass Gott gemacht hat,
dass von einem Blute aller Menschengeschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen.
Dann zeigte er, wie das ganze Handeln Gottes mit den Menschen, seine Gnadenabsicht und Barmherzigkeit, einem goldenen Faden gleich durchzieht.
Er hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns.
Man hörte ihn am Hofe des Festus, wo der König Agrippa von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt ausrief:
Es fehlt nicht viel, du überredest mich, dass ich ein Christ würde.
Mit welch zarter Höflichkeit antwortete Paulus doch, indem er auf seine Kette deutete:
Ich wünschte vor Gott, es fehle nun an viel oder wenig, dass nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen dieser Ketten.
So ging sein Leben dahin, wie er es mit eigenen Worten beschrieb.
Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße.
So sagte er auch:
Man schilt uns, so segnen wir, man verfolgt uns, so dulden wir's, man lästert uns, so flehen wir, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts innehaben und doch alles haben.
Am Dienen fand er seine Freude, und als er am Schlusse eines mühevollen Lebens auf seine Kämpfe und Triumphe zurückblickte, konnte er sagen:
Ich habe einen guten Kampf gekämpft.
Diese Charakterbilder sind von lebenswichtigem Interesse. Für niemand haben sie eine tiefere Bedeutung als für die Jugend. Mose verzichtete auf ein Königreich, das ihm winkte, Paulus auf Reichtum und Ehre unter seinem Volk, mit allen Vorteilen um eines verantwortungsschweren Lebens willen im Dienste Gottes. Vielen erscheint das Dasein dieser Männer als ein einziger Verzicht und als ständiges Opfer. War das wirklich so? Mose achtete die Schmach Christi für höheren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Er sah sie so an, weil das den Tatsachen entsprach. Paulus erklärte:
Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden, gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne.
Er war mit seiner Wahl zufrieden. Mose wurde der Palast des Pharao und der Thron des Monarchen angeboten, doch an diesen vornehmen Höfen herrschten die sündigen Freuden, die die Gedanken an Gott aus der Menschenseele verdrängen. Er wählte statt dessen
währendes Gut und Gerechtigkeit.
Statt sich mit Ägyptens Größe zu verbinden, brachte er sein Leben mit Gottes Absicht in Einklang. Er wurde zum Werkzeug Gottes, indem er den Menschen Grundsätze vermittelte, die den Bestand von Familie und Gesellschaft gewährleisten, die den Eckstein völkischen Gedeihens bilden und Richtlinien, die heutzutage von den Großen der Welt als die Grundlage alles Bewerten in der politischen Führung anerkannt werden. Die Größe Ägyptens liegt im Staube. Seine Macht und seine Kultur sind vergangen. Aber das Werk Mose kann niemals untergehen. Die erhabenen Grundpfeiler der Gerechtigkeit, die er aufrichten durfte, sind von ewiger Dauer. Moses Leben voll Mühe und niederdrückender Sorge war durchstrahlt von der Gegenwart dessen, der auserkoren ist unter vielen Tausenden und der ganz lieblich ist. Mit Christus zog er durch die Wüste, mit ihm weilte er auf dem Berg der Verklärung. Bei Christus wohnt er in den himmlischen Hallen. So war ihm ein segensreiches und gesegnetes Leben vergönnt, das in himmlischen Ehren seine Krönung erfuhr. Auch Paulus wurde in vielerlei Mühsal durch die kraftspendende Gegenwart Christi aufrechterhalten. Er sagte:
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Doch es gibt eine zukünftige Freude, der Paulus als Lohn seiner Mühen entgegensah, dieselbe Seligkeit, um deretwillen Christus das Kreuz erduldete und der Schmach nicht achtete. Die Freude, die Frucht seines Wirkens schauen zu dürfen.
Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms?
So schrieb er an die Bekehrten zu Thessalonich.
Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude und Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus zu seiner Ankunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude.
Wer kann die Wirkung des Lebenswerkes des Paulus auf die Welt ermessen? Wie viel von all den wohltätigen Einflüssen, die das Leiden lindern, den Traurigen trösten und das Böse zurückdämmen, die Seele aus Selbstsucht und Sinnlichkeit emporreißen und sie mit dem Hoffnungsstrahl der Unsterblichkeit durchglühen, sind den Bemühungen des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter zu verdanken, die mit dem Evangelium des Sohnes Gottes in aller Stille ihre Reise von Asien nach den Küsten Europas unternahmen. Wie glücklich ist jeder Mensch zu schätzen, der von Gott zur Verbreitung solch segensreicher Einflüsse gebraucht wurde. Wie köstlich wird es in der Ewigkeit sein, die Früchte einer derartigen Lebensarbeit schauen zu dürfen.